Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es einen Waldspaziergang der besonderen Art und zwar einen Gang durch den Forsthausgarten. Also keine Sorge, das wird jetzt keine Gartensendung. Das Forsthaus steht im Wald, das ist ein Waldgrundstück. Da gibt es auch schon ein bisschen Rasenflächen, Wiesenflächen, Gebüschflächen, aber unter anderem auch 80 alte Bäume. Also es sind so 5000 Quadratmeter, ja, bevor jetzt in Neid verfallt. Das ist halt, vielleicht mal zum Haus selber. Das ist außerhalb vom Dorf gebaut worden, 1934. So einen Kilometer außerhalb. Warum außerhalb? Weil dann der Förster sehen kann, was da rein und raus rollt. Natürlich vor allem an Holz. Na, also falls da jemand Holz klaut oder Holz unbezahlt abgefahren wird. Was tatsächlich gut geklappt hat, auch, ich meine, bin ja schon länger nicht mehr Revierleiter, sondern arbeite in der Waldakademie, aber bis 2016, genau, war das mein Job und da war das dann schon, da sieht man, das ist der und der LKW von der und der Firma und Moment mal, die haben ja noch gar nicht bezahlt, ne, und dann sofort ab ans Telefon, also das hat bis zum Schluss gut funktioniert. Diese Wächterfunktion. Also heutzutage sind da noch ein paar mehr Häuser. Also das Nachbarhaus zum Beispiel, weil das als Anekdote ist so zustande gekommen, dass der damalige Förster für seine Schwiegereltern noch ein Häuschen im Wald haben wollte. Und naja, ich habe keine Ahnung, wie das mit der Baugenehmigung gegangen ist. Vielleicht gab es auch keine, weiß ich nicht. Und dann wurde eben noch ein Haus dazugesetzt. So in, wie weit ist es weg? 60 Meter Entfernung oder so. Aber gut. Ansonsten ist das Haus hier umgeben von zwei Seiten von Wald. Und ansonsten, ja, auf der einen Seite dieses Nachbarhaus, geradeaus eine Wiese. Dahinter kommt unsere Pferdeweide und dann kommt schon wieder Wald. Und auf unserem Grundstück ist eben auch Wald. Und jetzt schauen wir mal. Ich komme also aus dem Haus raus und schaue als erstes auf eine schöne alte Birke. Wir machen nämlich einen Waldspaziergang heute. Ja, keine Gartenführung, aber irgendwo eben beides zusammen. Aber ich wollte euch ja die Bäume zeigen. Darum geht es nämlich letztendlich. Also, hier ist eine alte Birke und die ist wirklich riesig. Also die ist, ich würde mal sagen, so 25 Meter hoch, unten 60 Zentimeter dick. Also so eine große Birke habe ich noch nie gesehen. Und die steht hier 10 Meter vor meinem Bürofenster. Ein Riesenbaum, wie aus dem Bilderbuch, voller Flechten und Moose. Also allein an dem Baum könnte ich, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge machen. Also so viele verschiedene Flechtenarten, Strauchflechten, Blattflechten, alle möglichen Flechten. Da kenne ich mich übrigens nicht so gut aus. Flechten, eine Symbiose zwischen Pilz und Alge. Jo, dann schlagen wir das Lexikon wieder zu. Die sitzen halt da rum und leben von den Abflüssen, die am Baum so runterfließen, also Niederschläge mit Staub, machen dem Baum nichts, sitzen da halt nur rum, wachsen sehr, sehr langsam und schaden dem Baum halt nicht. Ne? Also viele Leute denken, ja, das sind so Flecken am Baum und ist das eine Krankheit? Nein, das sind Flechten. Meistens ist es so, dass die Bäume komplett, also egal ob klein oder groß, mit Flechten, Moosen oder Algen besetzt sind und ihr selten die echte Rinde seht. Also die schimmert schon durch, auch hier bei der Birke sieht man das weiß. Aber wenn man genau hinguckt, ist das alles veralgt und voll Flechten. Ja, an der einen Seite hat die Birke einen rostroten, das sieht richtig orange aus, wie so ein Abfluss. Also auf der Rinde so eine Verfärbung, ja, so handbreit. Und 5 Meter lang bestimmt, rostrot, wo manche Leute denken, das ist Farbe oder auch das ist eine Krankheit. Nein, das ist eine Grünalge, die uns hier quasi verspottet und rot ist. Aber dieses Rote ist es tatsächlich eine Grünalge. Ach, das ist ja interessant. Ich sehe hier gerade, habe ich noch gar nicht gesehen, überall Kratzspuren in diesem roten. Wovon ist das? Das ist vom Eichhörnchen, was hier ständig rauf und runter turnt. Da sieht man überall die Kratzspuren. Das ist ja auch witzig. Habe ich noch nie drauf geachtet. Ja, sowas gibt es auch. Ne? Steht vor meiner Nase und ich gucke nicht hin. Jetzt aber doch. Also Eichhörnchen haben wirklich irre lange Krallen. Also die könnten einen ganz schön verletzen, wenn sie wollten. Wollen sie natürlich nicht. Ne? Sind ja froh, wenn man sie in Ruhe lässt. Ach, Eichhörnchen, ne? Apropos. Gehen wir mal ein paar Meter rüber hier. Also hier haben wir vorne bei uns zur Straße hin wie so ein kleines Wäldchen. Ich würde mal sagen, das sind so ja, 300 Quadratmeter sowas. Vielleicht auch 400, ich weiß nicht. Allein da stehen bestimmt, boah, wie viele Bäume werden das sein? 30 Bäume. Und auch alles voller Totholz. Und da machen wir gar nichts. Ne? Das ist einfach Natur. Und da sieht man auch mal, dass so kleine, selbst so kleine Stückchen, die sich komplett selbst überlässt, so einen Urwaldcharakter kriegen. Nicht in Bezug auf die Bäume. Das sind Douglasien, nordamerikanische Douglasien. Das sind Kiefern. Ja, haben die Vorgänger halt alles so gepflanzt. Dann sind von selber reingekommen Eichen, Hainbuchen, Rosskastanie. Da kommen wir nachher noch dazu. Haben wir hinten bei uns auf dem Grundstück auch noch stehen. Rotbuchen, Weißtannen, alles Mögliche steht hier drin. Ich wollte mit euch, aber wir sind ja vom Thema Eichhörnchen hier, wegen dem Eichhörnchen hier. Ich habe hier einen Eichhörnchenkasten angebunden, nicht angenagelt, an eine Eiche. Das kann ich vom Bürofenster schön aussehen. Und die haben so eine Klappe und vorne eine Klarsichtscheibe und ein Brett vorne dran, wo die Eichhörnchen sozusagen landen können. An so einem Baum hier rumkrabbeln. Warum macht man Eichhörnchenkästen für Eichhörnchen? Weil man da Sachen reinfüllt, die die Vögel nicht holen sollen. Die füttern wir an einer anderen Stelle, kommen wir gleich auch noch dazu. Aber das Eichhörnchen, das kriegt bei uns jeden Tag 2 Walnusshälften. Warum nicht 1 oder 3? Keine Ahnung, hat sich so eingebürgert. 2 Walnusshälften und es hat echt eine Zeit gedauert, bis das Eichhörnchen kapiert hat. Das muss ja, das sieht ja das, die Walnusshälften dann durch die Plexiglasscheibe und muss dann diese Klappe aufmachen und da reinklettern. Und da haben wir, bis wir drauf gekommen sind, dass wir eine Nuss eingeklemmt haben. Also damals noch eine ganze Walnuss. Kann man auch machen. Knabbern die sich ja auf. Sodass es das gesehen hat. Also erstmal vorne aufs Brett gelegt, dann eingeklemmt, dass sie weiß, aha, das Eichhörnchen das kann ich aufmachen. Und ja, also jetzt seit, weiß ich nicht, seit 2 Jahren oder so, holt sich das oder die Eichhörnchen die Nüsse ab. Ja, gehen wir weiter. Wir haben hier auch noch Kiefern. Also die Kiefern bei uns auf dem Grundstück, die sind so geschätzt 200 Jahre alt. Woran erkennt man denn so alte Kiefern? Das hat mir mal Sebastian Kirpu erzählt. Das ist der, wie soll ich mal sagen, der bekannteste Biologe in Schweden. Der bekannteste Waldschützer, hat dort auch vom König schon einen Preis verliehen bekommen. Übrigens, ich glaube, der meistgehasste Mensch unter Förstern dort. Kein Wunder, der geht da zu denen raus. Da gibt es ja auch gesetzliche Bestimmungen, dass man Urwälder nicht abhacken darf. Wird aber trotzdem gemacht. Und die sagen dann, nee, da sind keine seltenen Arten drin. Und der geht dann hin und sagt, doch, guck mal, da. Und deswegen dürft ihr das nicht. Und der hat es schon geschafft, etliche 1000 Hektar unter Schutz stellen zu lassen. Naja, wie komme ich drauf? Der hat mir mal erzählt, woran man uralte Kiefern erkennt. Kiefern, die haben ja so lange Nadeln. Also unsere typische Waldkiefer, die hat 2 Nadeln. Es gibt auch andere Kiefernarten mit 5, die aus so einer Scheide entspringen. Aber hier sind es 2 bei uns. Ja, so 5 cm lang, plus minus, je nachdem. Und die haben so wolkige Kronen. Also wenn die groß sind, wenn die ausgewachsen sind, nicht wenn die jung sind. Wenn die jung sind, können die aussehen wie Fichten oder wie Douglasien. So vom Gesamterscheinungsbild. Aber wenn die groß sind, dann haben die so eine leicht ausladende, ich finde immer, das sieht so ein bisschen wolkig, knubbelig aus, die Krone, und nicht mehr so pyramidenförmig wie Fichte oder Douglasien. Dann gehen halt die Zweige zur Seite ab, und wenn die ganz, ganz alt sind, dann fangen die an zu hängen, so girlandenartig, wirklich so 6-7 Meter oder noch länger, hängen die so baumelnd runter, die Äste. Also ganz untypisch eigentlich, und das sieht man auch sehr, sehr selten, weil wir halt kaum alte Kiefern kennen. Also wir, meine ich als Gesellschaft, ich kenne die natürlich, wir stehen ja direkt hier. Ich stehe auch gerade direkt davor. Ja, ich muss das immer die unteren Teile der Äste immer abschneiden, obwohl die so in 10 Meter Höhe entspringen, weil ich sonst ständig anstoße, wenn ich durch den Garten laufe. Es sind also sehr, sehr alte Kiefern. Und hier stehe ich jetzt gerade vor einer. Die haben auch so richtig schöne, raue Rinde. Also je älter Bäume werden, desto rissiger wird die Rinde. Das trifft übrigens auf alle Baumarten zu. Und hier diese uralten Kiefern, die haben so richtig tiefe, ja, so Rinden-Canyons, könnte man fast sagen. Also eine richtig, richtig raue Rinde. Ja, hier, die ist so V-förmig gegabelt und zwar schon in 50 cm Höhe hat dieser Baum aus irgendeinem Grund vor 200 Jahren gesagt, ich mache jetzt hier mal einen auf zwei. Hat sie also gegabelt und in dieser Gabel, das ist so wie wenn man mit den Fingern so ein Victory-Zeichen macht, und unten in der Kerbe, so in 50 cm Höhe ist die, und da entspringen diese 60 cm dicken Stämme dann, in dieser Kerbe sitzt eine Fichte. Die hat sich da selber ausgesät. Als wir dieses Forsthaus bezogen haben, das war 1991, das ist jetzt, muss ich mal rechnen, 33 Jahre her, da war die schon da, diese Fichte. Und da war die so, ich muss sagen, 20 cm hoch, jetzt ist sie etwa 50 cm hoch. Und das heißt, diese Fichte ist wahrscheinlich schon locker 50 Jahre alt. Eine 50-jährige Fichte, halben Meter hoch, wächst hier. Und das finde ich das Faszinierende, auch in den Trockensommern. Da kann ja nicht viel Wasser sein in diesem V. Selbst wenn da ist so ein kleiner Riss, okay. Aber da kann nicht viel Wasser sein. Da wächst die stur vor sich hin. Ne? Extrem langsam. Die hat gar keine Spitze mehr. Also oben, da gabeln sich die Zweige einfach nach der Seite. Wächst mehr so buschförmig. Das erinnert mich so ein bisschen an Old Tico, diese alte Fichte, die im Hochland von Schweden, im südlichen Schweden, im Hochland entdeckt worden ist. Fjällfället Nationalpark heißt das Ding, glaube ich. Und die da fast 10.000 Jahre schon vor sich hin wächst, auch mehr gebüschartig und ab und zu, jetzt zum Beispiel seit 500, 600, 700 Jahren, mit einem Trieb aus diesem Gebüsch, der so aussieht wie ein Baum. Aber der Baum selber ist eigentlich dieses Gebüsch und zeigt einfach, dass Fichten, die sehr, sehr langsam wachsen, auch wie ein Busch aussehen können. Und hier die Fichte bei uns im Garten, die macht so ein bisschen einen auf Old Tico. Jetzt seit 50 Jahren, immerhin. Also ich finde es übrigens faszinierend. Bäume machen ja oft Sachen, die sie laut Lehrbuch gar nicht machen dürfen. Finde ich immer besonders cool, weil dann ist ja das Lehrbuch falsch. Und es ist unfassbar, was Bäume alles, auf was für Ideen die kommen. Ja, und hier mit dieser Fichte, das finde ich so ein schönes Beispiel. Also die wächst nicht, wie sie soll, vom Habitus her. Ne? Also nicht schön schlank gerade nach oben, sondern macht einfach einen auf Busch. Und ja, macht langsam und erträgt extreme Trockenheit, was die Fichten draußen in den Plantagen ja gerade nicht tun. Die sterben ja deswegen alle ab. Hier die nicht. Ja, finde ich also ein sehr schönes Beispiel. Und macht mir immer wieder große Freude, diese Fichte hier. Ne? Also ich bin kein Fichtenhasser, ganz im Gegenteil. Ne? Also Fichte in ihrem natürlichen Umfeld finde ich cool. Ist die hier zwar auch nicht, aber die macht halt einfach nette Sachen. So, jetzt kommen wir hier zu einer, jetzt gehen wir hier mal gerade unsere kleine Einfahrt. Hier ist eine Buche und zwar eine Blutbuche. Hat das auch der Vorgänger gepflanzt, eine Blutbuche. Super. Ich mag keine Blutbuchen. Ist Geschmackssache. Also wenn ihr eine habt und findet die toll, alles gut. Ne? Ist ja eure Sache. Aber ich mag keine Blutbuchen. Weil das ist eine Mutation. Ich glaube, die gehen auf eine einzige Buche in Thüringen zurück. Ist mittlerweile weltweit verbreitet, die Blutbuche. Und die hat eine Mutation. Im Frühjahr lagern die Bäume, also wie auch viele Kräuter, Gräser, so Anthocyane ein. Also es sind so rote Blattfarbstoffe, die so eine Art Sonnenschutz bilden. Also die herbstliche Rotverfärbung ist was anderes. Das hat man aber schon mal als Thema. Aber im Frühjahr ist das Sonnenschutz. Und das wird dann wieder abgebaut durch Enzyme. Und diese Enzyme fehlen der Blutbuche. Das ist ein Defekt. Und weil die brauchen ja eigentlich rotes Licht für Photosynthese. Und die schmeißt es quasi weg. Und deswegen würde die sich in der Natur auch nicht durchsetzen. Aber manche Leute haben gesagt, oh, wie cool, möchte ich im Garten haben. Na super. Also haben wir sowas auch im Garten. Jetzt lassen wir die natürlich nicht fällen. Aber wir haben hier hinten raus, ach, da gehe ich jetzt direkt mal rüber, weil das einfach viel schöner ist. Immer ganz am Ende vom Grundstück, ist relativ groß, deswegen muss ich ein bisschen laufen. Da haben wir ja diesen schönen alten Buchenwald, also auch Eichen, Weißtannen, Hainbuchen, keine Ahnung, was alles ist, wo ich auch die Waldspaziergänge normalerweise mache. Und dann sieht man eben, wie Buche von Natur aus aussieht. Und das ist halt viel schöner. Ja, es ist viel schöner. Ja, sagen auch gerade die Vögel. Jetzt fangen die Spechte dann an zu meckern. Ja, ja. Und wer noch alles? Keine Ahnung. Gerade echt schwer Betrieb hier. Ja, ist halt auch mal schön. Wir haben dadurch auch ganz, ganz viele verschiedene Waldvogelarten, weil wir eben dieses Reservat hier unmittelbar dran haben, an dem ich euch ja immer gerne teilhaben lasse bei den Podcast-Folgen. Okay, weiter geht's in unserem Garten. Ich komme hier an zwei Hainbuchen vorbei. Die waren mal eine Hecke. So, die waren mal eine Hecke, weil der Vorgänger nicht gewusst hat, wo das Grundstück endet. Also wir haben das Forsthaus dann irgendwann mal gekauft. Wir wollten das gar nicht kaufen. Also eigentlich haben wir immer gedacht, okay, ne, wenn ich hier nicht mehr Revierleiter bin, dann ja, kaufen wir uns irgendwo ein Häuschen oder mieten eins oder keine Ahnung. Wir wollten aber hier dieses, also das war klar, wir gehen hier irgendwann raus, alles gut. Und dann wollte die Gemeinde das aber verkaufen, als ich noch mitten im Dienst war. Das war 2008. Und ich wollte das. Meine Frau hat auch gesagt, wollen wir damit? Auf der anderen Seite wollten wir auch nicht ausziehen. Also haben wir gesagt, dann kaufen wir es halt. Das haben wir dann ziemlich aufwendig noch renovieren lassen, weil es halt wirklich auf keinem guten Stand war. Und jetzt sind wir natürlich froh, dass wir es haben. Wie komme ich drauf? Weil ich jetzt hier an dieser ehemaligen Hecke stehe. Wir haben es dann, als wir es gekauft haben, mal ausmessen lassen, das Grundstück, und gesehen, ach, das geht ja in der Richtung da noch 15 Meter weiter. Okay, haben wir dann den Grenzstein gesucht. Ah ja, ist ja auch da. Alles gut. Und haben dann diese Hecke nicht mehr gebraucht. Das war ja die Grundstücksgrenze. Also in Teilen ist sie noch da. Aber da, wo das Grundstück jetzt abknickt, da haben wir die Hecke teilweise weggemacht und teilweise stehen lassen, und die Bäume sozusagen in Freiheit entlassen. Das ist cool. Also wenn man eine Hecke die Freiheit schenkt, dann macht die was? Dann machen die Bäume das, was sie am besten können, nämlich sie werden ein richtiger Baum. Eine Hecke, also das in dem Fall was eine Hainbuchenhecke, das sind Urwaldbäume, die wir künstlich zurückhalten, indem wir sie ständig wieder zurückschneiden. Und ja, Baumschnitt tut Bäumen weh. Auch das haben wir ja schon mal thematisiert. Kann man mittlerweile ganz gut nachweisen, dass Pflanzen auch mit ziemlicher Sicherheit Schmerz empfinden. Aber dieses schöne Hainbuche, ich muss hier mal ein bisschen tätscheln hier. Übrigens auch alles schon mit so weißen Flecken besetzt. Ne? Das sind die Flechten, wisst ihr ja jetzt schon. Das sind jetzt richtige Bäume geworden. Also wir haben es, habe ich ja gesagt, 2008 gekauft. Ich glaube, die Hecke haben wir dann so, ich sag mal, 2009 in Freiheit entlassen. Das sind dann jetzt 15 Jahre. Ja, und das sind so, sagen, so 10 Meter hohe Bäume mittlerweile geworden. So, ja, so beindick. Und die haben eine Besonderheit, die haben manche glattrindigen Bäume, nämlich diese Spechtringelungen. Also das heißt, da sind so waagerechte Punktreihen auf der Rinde. Und der Specht, ich sehe ihn gerade, sitzt da 20 Meter weiter in der Buche. Ja, du Knilch, du machst ja die Hainbuchen kaputt. Der hackt hier im Frühjahr diese Löcher rein, damit der Baumsaft austritt, der dann süßlich schmeckt. Und Spechte sind anscheinend auch so Zuckerjunkies, die lecken das dann auf. Aber jetzt hier zuletzt an dieser Hainbuche, ich glaube vor 2 Jahren gesehen. Aber mal gucken. Also hinten sitzt der Specht, also könnte sein, dass er wieder Kohldampf auf Kohlenhydrate hat und sich einen Zuckerschub verpassen will. Und dann geht er hier an diese Hainbuchen. Kann er ja machen. Also den Bäumen schadet das nicht. Es ist so ein bisschen wie eine kleine Blutspende. So würde ich es mal sehen. Aber gut, ansonsten stehen wir hier vor einem Brombeergebüsch. Jo. Also jetzt könnte man sagen, ich bin so naturlieb. Ich lasse das hier alles wachsen, wie es kommt. Was ich nicht mache. Also wir haben vorne auch Rasenflächen. Ja, da mähe ich auch, da stehe ich auch dazu. Es ist kein Rasen. Da ist, ich weiß gar nicht, ob überhaupt Großgras drin ist, Moos, Kräuter, keine Ahnung was, aber ich möchte es gerne flach haben, damit wir mit unseren Enkelkindern da spielen können. Und ja, so ums Haus rum, so ein bisschen frei hätte ich schon ganz gerne. Aber der größte Teil vom Grundstück sieht anders aus. Also wir lassen manche Sachen schon gezielt liegen. Ja, ne, so Totholz komme ich gleich noch zu. Und auch so Gebüschecken. Also wir haben die Geräte, um das hier runterzuschneiden. Ab und zu nehme ich auch mal ein bisschen zurück. Aber es ist natürlich auch bequemer. Sind wir mal ehrlich, also 5000 Quadratmeter möchte ich jetzt nicht in einem kompletten Parkzustand haben, sondern ich möchte es begehbar halten, dass ich überall drankomme und ich möchte es in der Balance mit der Natur halten. Und deswegen haben wir, so wie ich es gesagt habe, vorne ein kleines Wäldchen und dann haben wir auch mal Rasen, aber dann haben wir auch wieder Gebüschecken. Ich komme nur gerade drauf, weil ich Baumläufer gerade hier hochflitzen sehen habe. Wir lassen also auch abgebrochene Baumstümpfe stehen. Wir lassen auch das Totholz liegen. Also hier sind auch Bäume umgefallen. Ich überlege gerade, ist der hier doch, ich weiß gar nicht mehr, wann der umgefallen ist. Das ist schon ein bisschen länger her. Stimmt, kann mich fast schon nicht mehr daran erinnern. Wir haben hier auch also mindestens 3 umgefallene Bäume, dicke, auch von den dicken Kiefern. Und die verrotten hier so langsam. Und saugen Wasser auf und auch in trockenen Sommern sind die noch feucht. Und das Schöne ist, das ist für mich wie so ein Freiluftlabor, wo ich das alles selber jeden Tag erleben kann. Also vieles von dem, was ich euch erzähle, so was ich auch an Erfahrungen habe, ja, wo kommen meine ganzen Erfahrungen her? Die habe ich natürlich in meinem Berufsleben gesammelt, jeden Tag draußen im Wald. Da stolpert man ja über alle möglichen Sachen, aber auch in der Freizeit, wenn ich unterwegs bin. Ich habe jetzt zum Beispiel eben vor kurzem Pierre Ebisch, meinen Freund, besucht in Eberswalde und wir waren im Nationalpark Unterostodertal mit Christoph Nowicki, dem ich auch befreundet bin, Studiengangkoordinator für den neuen Studiengang und dann latschen wir da durch. Also das ist dann Freizeit, ne? Und quatschen natürlich die ganze Zeit über Wald. Also jo, für jemand, der da noch dazu stoßen würde, könnte das entweder sehr spannend oder sehr langweilig sein, weil es halt immer um Natur geht, aber ich kann davon nicht genug kriegen. Ja, also da, egal ob beruflich, wie lange mache ich den Beruf jetzt? Seit 1900, ja, ist die Frage. 83 habe ich angefangen mit der Ausbildung und dann Studium. Aber da war ich ja schon in der Forstverwaltung, weil es verwaltungsintern war. Aber nehmen wir die mal raus und sagen ab 1987, also als ich die Staatsprüfung gemacht habe und dann fertig war, dann, jetzt muss ich schon wieder rechnen. Erzähle euch immer irgendwas, wo ich rechnen muss. Das nervt mich ja selber hier. Bin ich dann richtig, wenn ich sage, das sind 37 Jahre? Ja, ne? Ich glaube ja. Berufserfahrung und halt in der Freizeit mache ich das auch, hier im Garten. Ich habe vorhin die Vögel gefüttert, ja, kommen wir noch dazu. Und das Eichhörnchen natürlich und die Tiere schon versorgt und bin draußen und höre die Eichel her, die da im Hintergrund jetzt gerade Radau machen. Weiß ich gar nicht, ob wegen mir, obwohl die müssen mich ja langsam kennen. Oder einfach so, keine Ahnung, was die quatschen. Ja, und da kommt das eben alles her. Und dadurch, dass der Garten bei uns in Teilen recht verwildert ist, also ums Haus rum nicht und hinten raus schon, habe ich hier ständig was zu gucken. Also es ist wirklich Wahnsinn. Also ich glaube, wir haben auf dem Grundstück alleine, weiß nicht, 22 Baumarten. Das ist schon wirklich cool. Und man guckt dann, was sie so machen. Ja, wie bin ich drauf gekommen? Also die Hainbuchen. Gut, die können wir mal abhaken. Was haben wir denn hier noch zu bieten? Hier haben wir eine Nobilis-Tanne. Das ist ein Überbleibsel einer Weihnachtsbaumkultur vom Vorgänger. Der hat, ja, der war ein bisschen monetär orientiert, um es mal so zu formulieren, und hat hier Weihnachtsbäume überall setzen lassen. Ich glaube, die hat er noch nicht mal selber gepflanzt und hat die dann verkauft. Also auch nicht selber, sondern kam der Weihnachtsbaumhändler. Wir haben das bei der Übergabe gesehen vor, was habe ich gesagt? Das muss ich wieder rechnen. 1991, 33 Jahren. Das letzte Mal kam der Weihnachtsbaumhändler und hat die dann sich selber auch hier abgesägt, hat dem da ordentlich Geld dafür bezahlt und so hat er sich quasi die Miete hier im Forsthaus finanziert, hat er uns erzählt. Auf jeden Fall ist aus der Zeit stehen hier noch Weihnachtsbäume, die nicht verkauft worden sind, weil wir haben das beendet. Ne? Wir haben gesagt, wir wollen hier keine Weihnachtsbaumplantage haben. Also wir haben dann hier und da schon mal welche rausgesägt. Für uns als Weihnachtsbaum. Naja, und auch für die Familie. Wir wollten ja hier nicht so viele Blaufichten und Nobilistannen und keine Ahnung was haben. Wir wollten gerne heimische Baumarten haben. Hier haben wir zum Beispiel eine, ne? Eiche. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist es? Stieleiche oder Traubeneiche? Ihr kennt das vielleicht schon. Also hier sind diese Öhrchen dran, das ist eher Stieleiche. Aber es gibt wahrscheinlich gar nicht die Unterschiede Stiel- und Traubeneiche. Vielleicht sind das einfach nur maximal Unterarten. Weil es gibt massig Hybride von Natur aus. Und wenn von Natur aus Mischformen auftreten, ist die Frage, also grundsätzlich Mischformen auftreten, ist die Frage, gibt es überhaupt Stiel- oder Traubeneichen? Ne, also Stieleiche, da geht es auch um den Stiel der Eicheln, wie die dann befestigt sind sozusagen am Baum. Aber es gibt so viele Übergangsformen. Also ich würde sagen, vergesse es, es ist eine Eiche. Und die steht hier neben einem Lärchenstumpf. Ja, so der Vorgänger hier oder der Vorvorgänger, das muss ja schon viel, viel länger her sein. Die haben hier halt auch Bäume gepflanzt. Das war hier auch mal komplett Wald. Also das Forsthaus ist in einen Kiefernwald gesetzt worden, der eben vor 200 Jahren gepflanzt worden ist. Und da hat man auch Lärchen gepflanzt. Lärche ist eine alpine Baumart, gibt es hier von Natur aus nicht, wird blödsinnigerweise heute wieder auf großer Fläche gepflanzt. Habe ich gerade gestern gesehen in der Nähe von Rheinbach. Große Lärchenplantage angelegt im Kampf gegen den Klimawandel, wo man wirklich denkt, Leute, hoch, das ist eine alpine Baumart, lasst das. Ja. Also hier im Forsthausgarten habe ich das vor, wie lange ist denn das jetzt wieder her? 10 Jahren, ja, würde ich mal sagen so. 10 Jahren haben wir den gefällt hier zusammen mit unserem Sohn. Und warum? Weil hier eine Eiche stand und wir haben gesagt, nee, die soll lieber ein bisschen mehr Platz haben. Wir hätten hier gerne schöne große Eiche im Garten. Und die macht das auch. Die war vorher so, würde man sagen, oh, so vielleicht 6-7 Zentimeter dick. Jetzt ist es schon 20 Zentimeter dick. Und ja, 12 Meter hoch mittlerweile. Richtig schöne Eiche. Und die kann hier in Ruhe alt werden. Und unten drunter steht tatsächlich noch schon wieder so eine Nobilistanne. Die säen sich ja hier auch aus. Ne? Aber die lassen wir hier nicht mehr so richtig zum Zug kommen. Also vielleicht wird das mal nochmal ein Weihnachtsbaum, aber eigentlich nehmen wir auch keine echten Weihnachtsbäume mehr. Das ist aber auch wieder ein Thema für sich. Ihr seht schon, ich könnte hier unendlich viel erzählen. Ich will aber bei den Bäumen bleiben. Wir gehen mal jetzt hier durch das, ich gehe mal unten am Zaun lang, also durch dieses Brombeergestrüpp. Ich habe zwar, wenn ich in den Garten gehe, immer Gummistiefel an. Ich weiß nicht, wie ihr das, was ihr so anzieht im Garten. Also ich habe hier, dass ihr mal wisst, wie ich gekleidet bin. Ich habe hier so eine Baumarktsjacke, so eine uralte. Komischerweise weiß ich den Preis noch, 39 Euro. Die ist so, sieht aus wie so eine Waldarbeiterjacke. Also ich habe die nicht gekauft, weil die wie eine Waldarbeiterjacke aussieht. Ich mag ja gar nicht so gerne Bäume absägen oder sowas, sondern da bleibt fast kein Dreck hängen. Das ist irre. Also klopft man immer ab. Das ist alles, was man so an sich kleben hat, vom Pferdefüttern oder keine Ahnung, durchs Gebüsch streifen, das ist dann alles wieder weg. Super robust, ja, die habe ich das ganze Jahr über an. Auch wenn es regnet, die ist natürlich nicht wasserfest. Ja, aber wie lange bin ich denn dann draußen? Halbe Stunde, Stunde? Und wenn man sich bewegt, ist es auch nicht schlimm, wenn man nass ist. Ich schwitze dann ja sowieso. Und wenn es von außen auch noch ein bisschen nass wird, ist mir wurscht. Also das ist jetzt keine Hightech-Jacke. Also wenn ich wandere oder wenn ihr mich in der Waldakademie besucht, ja, da habe ich andere Sachen an. Aber da sieht die Sache auch anders aus. Da arbeite ich ja nicht. Ne? Da werde ich jetzt körperlich nicht so warm. Also wandern, davon schwitze ich jetzt nicht groß. Da habe ich also andere Sachen an. Aber hier im Garten, das sind meine typischen Gartenklamotten. Und Gummistiefel. Aber so Kautschukstiefel, die habe ich wirklich auch immer an. Egal, das hat mit Regen jetzt gar nichts zu tun. Die sind einfach bequem, die sind hoch. Da fällen mir nicht ständig irgendwelche Blattbrösel in die Schuhe. Und damit kann ich eben schön durch den Garten latschen. Das mache ich jetzt auch hier. Gehe ich mal hier vorbei. Weil hier haben wir noch eine Besonderheit stehen. Sieht man nicht so oft. Und wenn man sie sieht, weiß man wahrscheinlich gar nicht, dass es das ist. Eine Colorado-Tanne. Ne? Und die kommt eben aus dem Südwesten der USA. Ja, keine Ahnung, ob das auch mal ein Weihnachtsbaum werden sollte. Das sind sogar zwei. Seht ihr mal, ich weiß das selber nicht so ganz genau, was wir hier alles in welcher Stückzahl stehen haben. Auf jeden Fall ist diese Colorado-Tanne, ja, können wir machen so ungefähr, kommt aber ursprünglich eben aus dem Südwesten der USA und zwar so in Höhenlagen von 3000 Metern. Das ist hier nicht so ganz gegeben. Und da sind vor Jahren, stand die mal in den Schlagzeilen, weil da die Colorado-Tannenlaus anscheinend den Sprung über den Atlantik geschafft hat, wahrscheinlich in irgendwelchen Transportboxen oder was, keine Ahnung. Und das sind riesige Blattläuse, die sehen auch ein bisschen furchteinflößend aus. Und wenn schon die kleinen Blattläuse, ihr kennt das vielleicht im Sommer, wenn ihr euer Auto unter irgendeinem Baum parkt, wo die drauf sitzen, ne, habt ihr nachher alles voll Zucker verklebt. Das ist hier im Quadrat. Also ist unglaublich, was die kacken, ne, an Zucker. Und da habe ich dann auch Anrufe bekommen, ja, hier bei uns haben wir ganz komische Monsterviecher bei uns drauf, ne. Und da war es tatsächlich die Colorado-Tannenlaus. Und haben wir hier im Garten aber interessanterweise noch nicht gehabt. Okay, ich gehe mal ein bisschen weiter. Jetzt muss ich hier ein bisschen die Böschung rauf hier. Ansonsten ist unser Grundstück übrigens für Eifelverhältnisse ganz wunderbar flach. So ganz, ganz leicht geneigt nur. Müssen wir gerade hier den Baum angucken, wie der aussieht. Weil wir haben hier, also wir haben übrigens auch noch Hühner, zwei Stück. Und haben auch Ziegen, die aber jetzt so zwei Ziegenrentnerinnen. Die Tierhaltung wollen wir so langsam auslaufen lassen, aber ich gucke mal gerade, die haben hier diese Colorado-Tanne. Die eine, die steht nämlich in einem ehemaligen Ziegengehege, immer schön benagt. Die Rinde abgefressen, machen Ziegen ja sehr gerne. Jetzt schaue ich mir mal diese Colorado-Tanne an. Diese eine, also die ich gerade beschrieben habe, die ist kerngesund. Aber die hier in dem Ziegengehege, die zweite, die ich fast übersehen hätte, ja, die hat noch so ein paar grüne Nadeln oben dran, aber so ein paar Rindenbrücken, die von der Krone bis zu den Wurzeln reichen. Die Krone ernährt ja die Wurzeln mit Zucker. Und wenn die Rinde weg ist, dann sterben die Wurzeln ab. Ja, also viele Leute denken ja, dass die Wurzeln pumpen das Wasser nach oben, es fließt alles von unten nach oben. Nee, nee. Im Splintholz, also in äußeren Jahresringen, fließt Wasser nach oben. Und in der Rinde fließt ein Nährstoffstrom, also Zucker, Kohlenhydrate und so ein Zeug, nach unten, um die Wurzeln zu ernähren. Und wenn man die Rinde wegmacht und die Wurzeln können noch eine ganze Zeit lang aushalten, dann bleibt der Baum eben manchmal sogar noch jahrelang grün. Kommt eben darauf an, wie viel Energie die Wurzeln noch haben. Erst wenn die Wurzeln verhungern, stirbt der Baum. Naja, und der hier, der sieht irgendwie so, geht so, nicht mehr so ganz toll aus. Okay, wir kommen hier eine Rosskastanie, keine Esskastanie, Rosskastanie, die kommt so aus den Schluchtwäldern des Balkan. Auch sehr beliebt, haben wir auch zwei stehen hier im Garten. Also, schöne Bäume, aber halt auch nicht heimisch. Ne? Es ist halt, ich finde so eine Baumwürfelung, Zusammenwürfelung, halt, es ist halt immer so ein bisschen, hat sowas von Zoo. Ne? Da stehen zwei Elefanten und da stehen zwei Tiger und da stehen zwei Nashörner und so ist es hier auch. Das ist halt kein richtiges Ökosystem. Ist jetzt nicht schlimm. Ich bin ja auch nicht dogmatisch und meine Frau und ich sagen jetzt auch nicht, wir hacken das hier alles ab. Aber so auf Dauer ziehen wir uns schon mal hier und da so einzelne Bäume nach, die dann mal das Ruder übernehmen, wenn die Großen die Grätsche machen. Und das machen wir wirklich systematisch. Also wie macht man das? Indem man nichts macht, sondern lässt. Also hinten sehe ich zum Beispiel eine Buche, eben die da neben einer Blaufichte, die kommt aus Colorado oder Utah, super, also auch nicht von hier, also ein ehemaliger Weihnachtsbaum, aber die steht da und die mogelt sich da so langsam hoch. Also diese Buche wird so langsam das Ruder übernehmen und die stammt natürlich hier aus dem Nachbarbuchenwald, ne, aus diesem Reservat. Und so entwickelt sich das langsam wieder zum natürlichen Ökosystem. Und das haben wir überall, dass hier heimische Bäume schon unter den alten stehen. Also wir haben ja hier auch heimische Bäume, die Eiche, habe ich euch auch schon vorgestellt, oder die Birke. Aber hier stehen eben noch viele Kiefern, ne, diese alten, und Douglasien und eine Lärche und ja, diese ganzen ehemaligen Weihnachtsbäume und so weiter. Und die werden jetzt so ganz langsam abgelöst durch heimische Bäume, die nachwachsen. Wir sind nochmal bei der Rosskastanie. Da gibt es ja diese Miniermotten, die Blätter zerfressen, die von Natur aus übrigens auch wohl am Heimatort der Rosskastanie vorkommt. Diese Rosskastanie-Miniermotte, das sind so kleine Schmetterlinge. Und die gehen denen halt ans Leder. An ihrem Heimatort kommen die, also in Mazedonien zum Beispiel, in den Schluchtwäldern, kommt die offenbar ganz gut damit klar, hier bei uns aber nicht, weil hier ist sie nicht zu Hause, hier ist sie eh schon geschwächt. Und wenn sie dann noch von so jemand eins auf die Mütze kriegt, dann sehen die oft im Juli schon sehr ramponiert aus. Hier bei uns nicht im Garten, da ist es nicht so schlimm. Da gibt es die Miniermotten auch, aber die greifen irgendwie nicht so stark an. Vielleicht, weil wir sind hier hoch, 473,5 Meter. Also eine schöne Höhenlage in der Eifel, hier ist es deutlich kühler. Vielleicht ist das so ähnlich wie in den Schluchtwäldern des Balkans, weiß ich nicht. Aber die Rostkastanie fühlt sich hier offensichtlich wohler und ist hier widerstandsfähiger. Und deswegen haben wir hier mit der Miniermotte nicht so viel zu tun. Woher weiß ich übrigens, dass es 473,5 Meter sind? Ja, wir haben am Haus einen Messpunkt, topografischen. Der wird auch ab und zu mal kontrolliert, ob die Höhe noch stimmt. Rein theoretisch könnte es ja höher oder tiefer geworden sein. Also das Haus sagt ab. Oder aber die Eifel, die hebt sich ja noch. Ja, also wir sind ja quasi mitten in der Hebung. Gleichzeitig werden diese Gebirge auch wieder abgetragen, aber insgesamt hebt sich die Eifel. Und könnte es ja auch irgendwann anstatt 473,5 könnten es ja auch 474 Meter sein. Deswegen kommen die ab und zu mal messen. Die haben dann auch mal gesagt, ach, brauchen wir eigentlich gar nicht, können wir auch mal abmontieren. Und ich habe gesagt, nee, lassen Sie den da. Ich finde das schön. Ich wüsste gerne, wie hoch wir sind. Finde ich einfach cool. Hier haben wir übrigens auch eine Walnuss. Ein Walnussbaum. Also jetzt muss ich aber nochmal bei der Rostkastanie bleiben. Also hier liegen, weil ich gerade hier über die ganzen Kastanien stolper, die Tiere nicht fressen. Also unsere heimischen Tiere sind auf Rostkastanie halt nicht spezialisiert. Also Hirsche würden die fressen, aber die kommen nicht bei uns in den Garten. Aber Eichhörnchen zum Beispiel mögen die nicht. Eichelhäher sagt, ersticke ich ja dran, viel zu groß. Selbst die Mäuse fressen die bei uns nicht, oder? Warte mal, guck mal hier, nee. Also ich meine, die sind ja nahrhaft. Das sind ja Energiepakete, die vergammeln hier, weil die hier niemand mag. Ja, also da sieht man mal, passt nicht ins Ökosystem, sahmt sich hier aus, hat hier wirklich zentnerweise, also die beiden Bäume, also hier zum Beispiel liegt, ich weiß nicht, auf einem Quadratmeter 300, 400 Kastanien. Jetzt hier immer noch um die Auszeit. Und es frisst die keiner. Schade. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten nicht heimischen Baum. Ja, unser Garten ist schon so ein Sammelsurium. Ne? Den habe ich aber selber gepflanzt. Den habe ich nämlich geschenkt gekriegt von meinen Eltern. Eine Walnuss. Walnussbaum finde ich cool. Klar, ist nicht heimisch, aber es ist ja ein Garten. Da muss das nicht alles Natur pur sein. Ne? Da kommt der Mensch auch mal ein bisschen zu seinem Recht. Und dieser Walnussbaum, den haben meine Eltern aus dem Baumarkt oder Gartencenter gekauft, wie sie mir erzählt haben. Also das ist schon viele Jahre her. Und der war da im Sonderangebot. Warum? Den wollte halt keiner haben. Der war schon relativ groß in einem sehr kleinen Topf. Jo, ich weiß ja als Förster, dass so Topfware und je älter die Pflanzen da drin sind, gar nicht gut sind, weil die Wurzeln aus dieser Topfform nicht gut rauskommen. Die behalten, warum auch immer, dann diese Form bei, also mit den Wurzeln. Die, ja, keine Ahnung, woran das liegt. Und so war es bei dem hier auch. Jetzt habe ich nicht geguckt, behält er die Topfform bei, aber der wächst nicht. Also er steht jetzt schon hier seit, mindestens 10, ich glaube so eher 15 Jahre. Und der war bei der Pflanzung, sagen wir mal so 2 Meter hoch. Und der Topf, ja, so ein 30 Zentimeter Topf. Also viel zu klein eigentlich für so einen großen Baum. War also 2 Meter hoch und jetzt ist er 3,5 nach 15 Jahren. Und Walnuss, also jeder von euch, der schon mal eine Walnussjunge gesehen hat, guckt euch mal die Triebe an, die wächst pro Jahr 50, 60, 80 Zentimeter. Also der Baum, der müsste jetzt locker 10, 15 Meter hoch sein und ist 3,5. Und trägt nicht gut, logischerweise. Also eine Handvoll Nüsse wäre schon übertrieben. Also und die Nüsse sind auch nicht besonders toll. Ich meine, es ist von meinen Eltern, es ist eine schöne Erinnerung. Ich mag die beiden sehr und liebe sie. Und es ist ein schönes Geburtstagsgeschenk gewesen. Aber wenn ich diesen Baum so angucke, dann denke ich, oh Mensch. Das hätte so ein schöner Baum werden können. Aber gut. Wir gehen mal weiter jetzt weg hier. möchten dieses Elend nicht länger sehen. Ich laufe jetzt hier auf einen Eschenahorn zu. Ein Eschenahorn, auch ein Gewächs, nicht von hier, na, wie so vieles. Der stammt von Nordosten Nordamerikas. Ja, also, obwohl der geht relativ weit runter, bis fast Florida, glaube ich. Aber auch bis Kanada rein. Eschenahorn hat so schön panaschierte Blätter gehabt. Also panaschiert, so weiß-grün gefleckt. Finde ich auch nicht cool, weil das auch irgendeine Einschränkung ist. Also weiß reflektiert alles Licht. Bäume wollen Photosynthese machen. Macht keinen Sinn, Blätter teilweise weiß zu machen. Das ist Essen wegwerfen auf gut Deutsch. Macht dieser Eschenahorn oder hat es gemacht. Der hat interessanterweise diese Äste zurückgebaut, also stillgelegt, die diese Blattformen hatten und ist bringt jetzt nur noch ganz grüne Blätter. Und ja, ist halt ein Baum. Ich finde den okay. Der gilt aber als invasiv, also breitet sich doch unkontrolliert aus. Und solche Baumarten sind eigentlich nicht so cool, weil die eben überall dort, wo der Mensch Wälder auflichtet, also in dieses Urwaldreservat, also in intakte Wälder, können solche Arten kaum vordringen. Aber wir Menschen sägen und fuhrwerken überall rum. Und da könnten sich ja dann heimische Arten wieder ausbreiten. Und oft sind dann aber diese invasiven Arten schneller. Jetzt haben wir hier aber sonst keinen Eschenahorn. Ich habe auch noch keinen kleinen gesehen. Also deswegen genießt er hier so lange noch Asyl. Und ich säge ungern irgendwelche Bäume ab. Da kann ich auch nichts dafür, dass ihn irgendjemand hier hingebracht hat. Wenn der jetzt hier sehr negativ für die Umgebung wäre, okay. Aber das ist der einzige hier. Ich wüsste jetzt nicht, wo noch ein anderer steht. Und der ist auch nicht selbstfruchtend. Zumindest unserer nicht. Und ich sehe hier auch keine anderen kleinen Eschenahorne. Also solange darf er hier stehen bleiben. Okay. Was haben wir noch zu bieten? Hier ist noch so eine Hängebirke. Ja, es ist halt auch eine Mutation. Ne? Eine Birke, die habt ihr vielleicht auch irgendwo im Park oder im Garten, die die Äste so wie so eine Trauerweide hängen lässt. Ja, lassen wir auch stehen. Sieht ja auch ganz nett aus. Ne? Auch wenn es nichts Natürliches ist, darf das eben auch sein. Im weiteren Verlauf hier haben wir noch ein paar Obstbäume. Die haben es bei uns auch nicht so leicht. Das ist vielleicht auch wegen der Höhenlage, aber weil hier auch so viele andere Bäume sind. Ich glaube, das war unsere zahme Krähe Coco. Die hat aber heute schon Walnüsse bekommen. Coco. Und ihre Partnerin Kiki. Die hat jetzt nach wie vielen Jahren hat es auch kapiert, dass wir ihr jeden Tag, wenn wir zu den Pferden gehen, Walnüsse mitbringen. Also geknackte. Übrigens, warum geknackte? Weil unsere Krähen, wie viele andere Krähen auch, also unsere sage ich schon, sind ja wilde Tiere, lassen die Walnüsse auf die Straße fallen. Ne, wenn die noch in Schale sind, das hört man immer so. Klack, 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 klack. Ne, haben sie auf die Straße geworfen, lassen die Autos rüberfahren. Und wir haben einfach Angst gehabt, irgendwann werden die mal überfahren. Und deswegen füttern wir die nur noch mit geknackten Walnüssen. Kriegen sie jeden Tag so, ja, je nachdem, wie sie kommen. Ne? Wenn sie einmal kommen, zwei Hälften. Die Brösel mal ein bisschen klein, weil Coco lässt die Kiki dann oft nicht ran. Und das finden wir ein bisschen gemein und deswegen verstreuen wir das so ein bisschen weiter, dass beide drankommen. Ja, aber nur, weil die gerade so gerufen hat, bin ich drauf gekommen. Ja, mit den Obstbäumen ist so eine Sache. Also wir haben da vorne einen Apfelbaum stehen, ein rheinischer Bohnenapfel. Den haben wir zum Einzug geschenkt bekommen von meinen Eltern. Der ist jetzt nicht viel größer als im Gartencenter. Nach, was hatte ich gesagt, 33 Jahren. Das ist unfassbar, dieser Baum. Aber in dem Fall liegt es, glaube ich, an der Stelle. Da ist einfach der Boden so schlecht. Das hier ist ja ehemaliger Heideboden. Also die ganze Eifel sah ja aus wie die Lüneburger Heide. Also wahrscheinlich sehr, sehr viele Gebiete in Deutschland sahen so aus. Runtergewirtschaftet, ne? Also erstmal gepflügt. Wir haben ja auch ein altes Klaueneisen gefunden im Garten schon mal, also von einer beschlagenen Kuh. Die wurden beschlagen wie Pferde, mussten Flügel ziehen, mussten Milch geben. Das waren aber nur so, weiß ich nicht, 2-3 Liter am Tag. Die konnten nicht mehr, die Tiere. Das war schon echt hart. Auf jeden Fall war hier Ackerbau sicher dadurch nachweisbar. Und danach auch Weide, also Schafweide, Ziegenweide. Das sieht man an den Flurnamen. Das heißt Bella Sittards Heide. Aber hier laufen die eigentlich fast alle Enten, die hier die Flurnamen auf Heide, hier außerhalb vom Dorf. Das war halt eine Heidelandschaft. Heidelandschaft heißt, Ackerbau ging nicht mehr, weil die Nährstoffe schon alle abgeerntet worden sind mit dem Getreide. Boden ausgelaugt, dann hat man noch weiden lassen und dann laugten die Böden noch weiter aus. Es setzte Erosion ein. Also die Böden hier sind nicht besonders dick. Sie liegen alle unten in den Tälern jetzt, runtergeschwemmt über Jahrhunderte. Also sehr arme Böden. Und wenn man da eben Obstbäume reinpflanzt, dann haben die es echt schwer, muss man sagen. Also da sehe ich auch das Eichhörnchen. Ja, das sind zwei. Die turnen hier gerade vor mir durch die Hecke. Ja, es ist einfach schön, draußen zu sein. Ihr seht, man kommt hier von Hölzchen auf Stöckchen und hat einfach nur Freude. Ne? Einfach nur Freude. Ja, also das musste ich mal kurz unterbrechen hier, unser Eichhörnchen. Die machen übrigens auch wirklich irre Geräusche. Ne? Also müsst ihr mal könnt ihr mal im Internet nachschauen, was für Geräusche Eichhörnchen machen, weil oft denkt man, das sind Vögel. Ne? Also sie haben ganz viele verschiedene Rufe. Also ich kann die jetzt nicht nachmachen. Also aber ich mag mich jetzt nicht zum Affen machen. Doch, soll ich mal so? So aufgeregt sind. Dann, und noch vieles andere. Also das lasse ich jetzt. Guckt ihr wirklich besser mal nach. Aber es ist unfassbar, was die für Geräusche machen. Der rheinische Bodenapfel, der da so vor sich hinkrepelt. Also der zeigt einfach, hier ist der Boden so Mist. Und die Äpfel sind auch ganz klein und trocken und sauer. Also das ist für mich Vogelfutter. Und die fallen auch runter und dann bleiben sie auch. Dann haben wir noch so einen Ontario, der schmeckt echt lecker, ein toller Apfelbaum. Selbe Alter, also der ist zum gleichen Zeitpunkt gepflanzt worden und der ist ein bisschen größer, sieht aber nach 33 Jahren jetzt auch nicht aus wie ein imposanter Apfelbaum. Aber ja, hat es auch schwer. Ach Mensch, Coco. Warte mal, jetzt muss ich aber doch mal hier meine Haselnüsse. Die sitzt hier vor mir im Baum, 5 Meter entfernt und denkt, was quatscht der da? Ne? Soll mir doch was zu fressen bringen? Ja, du hast heute schon was bekommen. Warte mal, legen wir mal hier hin. So. 1, 2, 3. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen zurück. Ich habe jetzt ja hier hier dieses Podcast-Mikro. Das ist so ein kleines Klemmstativ. Habe ich mir das gerade mal neu besorgt, damit ich das auch mal irgendwo hinstellen kann. So, Coco, jetzt kannst du kommen. Und wenn da so Sachen anders sind, also Krähen sind extrem misstrauisch. Also auch wenn wir Besuch haben, dann kommen die nicht. Werden ja leider in Deutschland, jetzt hat sich's geholt. Ja, Coco, dann guten Appetit. Die erkennen wir übrigens auch, könnt ihr ja sagen, das ist irgendeine Krähe. Also Krähen sind ja insgesamt sehr scheu. Die hat aber so einen kleinen weißen Fleck am Kopf. Echt cool. Ja, schön. Schön, dass sie euch im Podcast jetzt hier auch besucht. Finde ich schön. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wo war ich stehen geblieben bei dem Apfelbaum. Ja, wir haben also auch noch Pflaumenbäume und Kirschbäume und irgendwie, das wächst alles nicht so richtig hier. Also so ein bisschen Naschernte gibt es. Bei dem Kirschbaum, das holen bei uns die Vögel, die Amseln. Also kurz bevor die reif sind, wird das alles ausgeplündert. Naja, also ich will es gar nicht so negativ formulieren. Es ist halt hier so ein Naturgarten und wenn es die Vögel fressen, dann ist es halt so. Sollen sie auch machen. Unser Garten ist übrigens eingezäunt mit einem Zaun. Also Maschendrahtzaun mit Eichenfällen, unbehandelten Eichenfällen, weil das eben auch Biotope sind. Ne? Da sind überall Pilze drauf und Flechten und Moose und die Rinde, die auch noch teilweise dran ist, die hängt so locker dran. Da können zum Beispiel die Baumläufer brüten. Also ja, ist einfach eine schöne Mischung, finde ich. Ne? Das ist ja immer relativ. Zwischen Nutzung durch den Menschen und Nutzung durch die Tiere. Und die Tiere, zumindest ein ganzer Haufen hier, fühlt sich wohl. Und jetzt habt ihr mal so einen Eindruck bekommen, wie ich so täglich inspiriert werde. Weil, das werde ich auch oft schon Journalistinnen und Journalisten gefragt, wie oft sind Sie denn im Wald? Oder wann waren Sie das letzte Mal im Wald? Dann sage ich, heute. Ich muss ja nur noch zu Hause hier rausgehen. Da bin ich ja schon im Wald. Also ich bin immer draußen, habe jeden Tag irgendwas Neues und es wird nie, wirklich nie langweilig. Man könnte ja denken, man sieht sich satt oder man weiß das gar nicht mehr zu schätzen. Doch. Also ich bin wirklich jeden Tag dankbar dafür, dass wir hier wohnen dürfen. Und für mich ist es sowas hier wie diese Podcast-Folge eine Möglichkeit, euch was davon abzugeben, weil ich will es ja gar nicht für mich behalten. Und ja, also mir hat Spaß gemacht, mit euch durch den Forsthausgarten zu gehen. Eine etwas andere Art eines Waldspaziergangs. Und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr gerne kommentieren. Ihr wisst ja, über Post freue ich mich immer unter podcast@wolebens-waldakademie.de. Die werde ich dann beantworten in der auf diese Folge folgenden Folge Wald aktuell. Und ja, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr bei der Stange bleibt und wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Also, bis dahin, alles Gute und Liebe. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.